Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Mein heutiger Gast hat nicht nur die heimische Brotkultur geprägt, sondern versorgt die ganze Welt mit seinen Ideen. Peter Augendobler, Bäcker, Unternehmer, Visionär und vor allem leidenschaftlicher Botschafter des Brotes. Als Chef von Backaldrin hat er es geschafft, ein Familienunternehmen mit bescheidenen Anfängen zu einem internationalen Player zu machen. Er ist der Erfinder des Kornspitz, Sammler historischer Brotkunst und Initiator des Paneum, einer einzigartigen Hommage an unser wichtigstes Grundnahrungsmittel, das Brot. Heute sprechen wir über seinen Weg vom jungen Bäcker in München zum weltweiten Marktführer, über seine Faszination für Brot und darüber, was wir alle von diesem jahrtausendealten Lebensmittel lernen können. Lassen Sie sich inspirieren. Ungefiltert, echt und direkt. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Dankeschön.
Meine erste Frage vorweg. Gehen wir aufs Du über?
Sehr gerne. Jederzeit.
Sehr schön.
Servus.
Hallo. Vielen Dank. Peter, du bezeichnest dich selbst als Bäcker. Was bedeutet dieses Handwerk für dich über die Produktion hinaus?
Für mich ist der Beruf des Bäckers der schönste Beruf, den es auf der Welt gibt. Das sage ich nicht so einfach so, sondern ich habe in meinem Leben viele Berufe kennengelernt, aber der Beruf des Bäckers ist einmalig. Die Materie Teig ist eine sehr schöne Materie, wenn man das angreift, also das ist warm, lässt sich schön formen. Und wenn das Brot oder das Gebäck aus dem Ofen kommt, dann ist das warm, riecht gut und es schmeckt gut. Und das ist eigentlich etwas, was es sonst in keinem anderen Beruf gibt. Jetzt möchte ich sagen, und Backen ist unendlich komplizierter als Kochen. Weil beim Kochen gärt nichts. Ja? Aber die höchste Komplikation in der Bäckerei ist eigentlich der Gärprozess, das vieles erschwert, aber auch vieles möglich macht.
War es für dich von Anfang an klar, dass du ins Unternehmen einsteigen würdest?
Das war klar. Also meine Eltern haben die Firma Ende 1964 gegründet. Ich mache jetzt die Kurzversion, ja. Und wir sind eine Bäckersfamilie. Mein Sohn ist jetzt vierte Generation, der hat nach seinem Studium auch noch den Bäckermeister gemacht. Und als sich meine Eltern selbstständig gemacht haben, war ich das einzige Familienmitglied, das zur Verfügung gestanden hat. Und es ist selbstverständlich, dass man da mitmacht, da denkt man auch nicht groß drüber nach. Wir waren Vater, Mutter, Sohn und 6 Mitarbeiter und haben in Wien gestartet. Und ja, das hat sich dann eigentlich sehr gut entwickelt, also natürlich langsam. Und nach 3 Jahren, im vierten Jahr dann, haben wir plötzlich Angst bekommen, haben uns gedacht, in Deutschland gibt es die großen Mitbewerber, also riesige Firmen, international tätige, und die kommen verstärkter nach Österreich und die bringen uns um. Und wir sind eigentlich doch zu schwach, um dagegen halten zu können. Haben wir gesagt, was können wir da machen? Und gesagt, okay, dann gehen wir nach Deutschland. Das war die Gegenstrategie. Und das ist dann mir zugefallen. Ich habe mich dann gemerkt, habe gesagt, ja, wir haben niemand anderen gefunden. Habe gesagt, okay, ich mache das dann. Bin dann nach München gezogen, bin dann 15 Jahre in München geblieben. Und mit viel Glück habe ich das dann geschafft, ja.
Du hast Backaldrin von einem kleinen Familienbetrieb zu einem internationalen Unternehmen geführt. Was war da der entscheidende Wendepunkt in dieser Entwicklung?
Der erste Wendepunkt war 1971, sind wir das erste Mal auf die internationale Bäckereiausstellung gegangen. Alle 3 Jahre findet in Deutschland die größte Bäckermesse der Welt statt. Und 1971 sind wir dort das erste Mal hingegangen. Die Messe hat damals in Berlin stattgefunden. Da haben wir dann unsere ersten internationalen Kontakte gefunden, haben also natürlich Bäcker aus ganz Deutschland kennengelernt und haben erste Kontakte nach Skandinavien gehabt, Finnland, Schweden, Norwegen. In bescheidenem Ausmaß, aber für uns damals war das schon toll. Und der nächste große Schritt war eigentlich die Ostöffnung 1989. Es ist ja so, als junge Firma waren wir immer ungefähr 100 Jahre hinter den anderen her. anderen Firmen waren 60, 80, 100 Jahre älter als wir, Markt etabliert und die Ostöffnung hat die Gelegenheit gegeben, da haben alle bei Null begonnen. Ja? Und dann haben wir mal uns, also haben uns Vertretungen gesucht in Tschechien, in Slowenien, in Ungarn. Und das hat, das waren kleine Firmen natürlich, weil es ja keine unternehmerische Tradition in den Ländern gegeben hat. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und nach ein paar Jahren haben wir aber dann gemerkt, dass die Leute zwar eine Firma gründen können, aber eine Firma weiterzuentwickeln ist noch schwieriger. Haben wir dann den Leuten den Vorschlag gemacht, wir machen euch einen Vorschlag, wir kaufen euch eure Firma ab, ihr bleibt Geschäftsführer und wir machen das operative Geschäft. Das haben wir dann gemacht, das hat sich sehr gut bewährt und dann sind wir halt von einem Land zum anderen und mittlerweile sind wir in 129 Ländern. Ja.
Unglaublich, unglaublich. Der Kornspitz ist ja eines deiner bekanntesten Produkte. Ja. Wie kam es überhaupt zu der Idee, so ein ikonisches Gebäck zu erschaffen?
Das war relativ einfach. Anfang der 80er Jahre sind die Ballaststoffe ein Thema in der Ernährung geworden. Und wir haben 82 schon zwei ballaststoffangereicherte Brote auf den Markt gebracht, vorgestellt auf der österreichischen Bäckereiausstellung. 84 war wieder eine Bäckereiausstellung, haben wir wieder ein Brot vorgestellt. Und da war meine Idee zu sagen, naja, es gibt noch kein ballaststoffangereichertes Kleingebäck. Machen wir doch mal ein Kleingebäck. Und unser damaliger Chefbackmeister, Herr Winreuther aus St. Florian, der hat sich dann des Projektes angenommen und der hat dann in 6 Monaten Arbeit so ein Weckerl geformt. Da hatten wir noch nicht den Namen. Und ich war mal auf der Durchreise von München nach Wien, habe in der Firma Station gemacht, gehe in unsere Versuchsbäckerei zum Herrn Winreuther. Und der sagt zu mir, Herr Ongdorf, jetzt haben wir das Weckerl fertig. Und gibt mir das Weckerl, ich brich das Weckerl ab, beiß rein und sage dann, Herr Winreuther, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Das ist das Beste, was ich in meinem Leben gegessen habe. Es war wirklich so. Es war einfach atemberaubend. Bin dann weiter nach Wien gefahren zu meinen Eltern. Sind wir in Wien in der Bauernstube gesessen, hatten wir ein paar so Weckerln am Tisch stehen. Haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Namen für das Weckerl. So, und da beginnt man wild, also einen Namen zu konstruieren, was ja immer ein Schmarrn ist. Ja, aber das sind so Gewaltakte sind das. Und dann sagt meine Mutter, die schaut aus wie ein Spitzel. Und in der nächsten Sekunde sage ich Kornspitz.
Wahnsinn.
Und dann, also jetzt hat man das noch nie gehört, dann sagt man sich das vor, Kornspitz. Aha. Das hat man sich so 20, 30 Mal und sagen wir, okay, Kornspitz. Nächsten Tag haben wir es angemeldet und das war's dann. Das haben wir dann auf der österreichischen Bäckereiausstellung präsentiert. Und bei uns ist es so üblich auf den Messen, alle Kunden werden bewirtet mit einer Brettljause. Und da gibt es einen Gebäckkorb dazu mit Semmeln und so weiter. So. Und alles Gebäck war immer gelb. Semmeln, Wachauer, Kipfer, Salzstangen, alles war gelb. Und dann liegt auf einmal so ein dunkles Weckerl im Körper. Und jeder greift natürlich nach dem dunklen Weckerl und sagt, was ist denn das? Das ist ein Kornspitz, beißt rein, kostet. Dann haben wir 1100 Kunden da gehabt und 1100 Kunden haben sofort gesagt, sie machen das Brot. Also das ist außergewöhnlich. Das Witzige war, wir haben das gar nicht so richtig kapiert. Ad hoc. Den haben wir einmal ausgeliefert, also ist, zur Illustration. Ein Kornspitz wiegt 63 Gramm, davon sind 11 Gramm von uns. Wir machen da so eine Vormischung, aber kein Fertigmehl. Und den Rest Mehl, Wasser, Salz und Hefe gibt der Bäcker nach unserer Anweisung dazu. Dann haben wir das ausgeliefert, unsere Mischung. Und nach 2, 3 Tagen haben die Leute schon angerufen, haben nachbestellt. Und auf das waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Haben gesagt, was ist denn los? Ja, die Leute kaufen das wie wild. Ja, na gut, das schaffen dann natürlich. Wir hatten natürlich die Rohstoffe nicht vor, aber das kriegt man dann schon geschafft. Und so hat das begonnen, ein halbes Jahr später haben wir das in Deutschland vorgestellt, auf der Handwerksmesse. Da war der Erfolg ähnlich. Und ja, mittlerweile gibt es in 74 Ländern Kornspitz. Die letzten 2 Länder waren jetzt Angola und Chile. Ja. Angola ist ja dann witzig. Also auf der ganzen Welt heißt der Kornspitz Kornspitz. Nur in 2 Gegenden ist es anders. Die in portugiesisch sprechenden Ländern, die können keine 4 Konsonanten hintereinander aussprechen. Ja. Haben wir 2 Buchstaben gestrichen, dort heißt er Korpitz. Aber der gleiche Schriftzug, so ist alles gleich. Ja. Ja. Also in Brasilien, Portugal und Angola, also Korpitz. Und in China, die Chinesen können das Wort Kornspitz auch nicht aussprechen. Das haben wir eine breit angelegte Meinungsumfrage in China gemacht, was die Chinesen von Österreich wissen. War interessant. Wien, Donau, Mozart, Strauß, Edelweiß. Also breit angelegte Meinungsumfrage heißt, wir haben 6 Chinesen gefragt.
Das ist aber gut.
Und haben es dann Edelweiß getauft.
Okay. Ja.
Und es ist jetzt so, in China ist das jetzt kein großes Produkt, weil für Chinesen, in China muss alles weich und süß sein. Und der Kornspeis ist für einen Chinesen zu hart. Aber in internationalen Hotels, auf Flughäfen, wo internationales Publikum ist, da gibt es Kornspitz. Ja.
Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Ja, es ist, ja, schön.
Brot ist ja in allen Kulturen sehr tief verwurzelt. Welche Brotkultur hat dich am meisten auf deinen Reisen fasziniert? Du bist ja sehr viel herumgekommen.
Ich glaube, man kann sagen, dass es die beste Brotkultur im deutschen Sprachraum gibt. Also Österreich, Deutschland, mit kleinen Abstrichen, würde ich sagen, die Schweiz. Aber natürlich auch in anderen Ländern gibt es eine sehr gute Brotkultur, zum Beispiel in Polen. Auch in Russland gibt es eine sehr gute Brotkultur. Man kann sagen, überall, wo es auch Roggen gibt. Ja, es gibt viele Länder, wo es keinen Roggenanbau gibt, da gibt es natürlich dann die Brote nicht in dem Sinn. Aber die Brotkultur, würde ich so sagen, ist überall gut, aber bei uns ist sie besonders gut.
Dein Unternehmen ist ja, wie wir gehört haben, in unfassbaren vielen Ländern vertreten. Gab es irgendein Land, bei dem du nie gedacht hättest, dass deine Backmischungen Erfolg hätten?
Es ist so, also wenn wir in ein neues Land gehen, also früher war es so, bei den ersten 50, 60 Ländern, ich bin immer in ein neues Land gefahren, bin 3 Tage dort geblieben. Was habe ich gemacht? Ich habe mir große und kleine Bäckereien angesehen, habe mir das Angebot in den Supermärkten angesehen, habe mir die Rohstoffpreise angeschaut, geschaut, wie kann die Kalkulation bei den Bäckern sein, können sich die unsere Rohstoffe überhaupt leisten und so weiter. Und dann habe ich mich 2-3 Stunden in ein Kaffeehaus gesetzt und habe die Leute auf der Straße beobachtet. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, hier gehen wir her oder wir gehen nicht her. Das war eine reine Bauchsache. Ich bin ein reiner Bauchmensch. Mein Hirn ist nicht so besonders, aber ich habe einen sehr guten Bauch. Und in fast allen Fällen habe ich gesagt, ja, da gehen wir her, das passt. Ja. Hat mir auch das ein oder andere Land gegeben, wo ich gesagt habe, na, das passt mir nicht so. Aber da sind wir dann vielleicht ein paar Jahre später hingegangen. Ja.
Das Paneum ist ja weit mehr als ein Museum. Es ist ja eine Hommage an die Geschichte des Brotes. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee und zu diesem unfassbaren Kunstwerk eigentlich?
Also, seit meinem 15. Lebensjahr gehe ich ins Sorotheum. Früher habe ich als Briefmarkensammler Briefmarken ersteigert. Und irgendwann war ich dann mal im Dorotheum und sehe einen kleinen Meißner Porzellankonditor. Ich denke mal, ist ja witzig. Ich bin Bäcker und ist ein Konditor, den ersteige ich. Muss ich dazu sagen, wie in unserer Familie, wir sind überhaupt nicht kunstaffin, in keinster Weise. Ja? Das war so ein Aha-Erlebnis. Hab den genommen, hab den ersteigert, hab ihn zu Hause in die Vitrine gestellt, hat mich nicht größer interessiert. Nach 1 oder 2 Jahren nehme ich den aus der Vitrine raus und schaue mir den einmal in Ruhe an. Und dann habe ich begriffen, was das ist, dass das hier eine unglaubliche Kunst ist, wie schön das eigentlich ist. Wenn man dann so ein Erlebnis hat, dann schaut man anders in die Welt anschließend, dann sieht man wieder mal etwas und wieder mal etwas und wieder mal etwas und dann schlittert man ins Sammeln hinein. Und irgendwann kommt man dann drauf, dann sieht man mal, was es alles zu dem Thema gibt, man muss es erst einmal begreifen. Und dann denkt man sich, ja, es ist ja eigentlich armselig, wenn man nur für sich sammelt. Es gibt so schöne Dinge, das müsste man eigentlich einem breiteren Publikum zeigen. Jeder oder nahezu jeder in unseren Breiten isst Brot, man weiß aber relativ wenig darüber. Ich habe auch relativ wenig über Brot gewusst. Und das Paneum ist die Möglichkeit, eine breitere Öffentlichkeit mit dem Thema Brot zu konfrontieren oder vertraut zu machen. Und wie jetzt die Einträge ins Gästebuch zeigen, die Leute sind wirklich begeistert und staunen, was es alles zum Thema Brot gibt. Für mich persönlich ist das ja nichts anderes als Werbung für Brot. Und alles, was ich erreichen möchte damit ist, wenn die Leute ein paar Mal im Jahr, ein paar Sekunden, wenn sie Brot essen, darüber nachdenken und sagen, eigentlich unglaublich, was es da alles dazu gibt, haben alles geschafft, was wir wollten.
Du bist ja mittlerweile ein großer Sammler geworden. Du sammelst byzantinische Brotstempel, Zunftkrüge und sogar das zweitälteste Bäckereibuch der Welt.
Ja.
Wie kam es dazu? Und du hast es eh schon kurz erwähnt, dass das immer mehr und mehr wurde. Und was macht diese Sammlung für dich so besonders?
Für mich das Besondere ist, dass man feststellt, dass in allen Kulturen dieser Welt und vor allen Dingen auch alle Religionen irgendetwas mit Brot und mit Getreide zu tun haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend, wenn man sieht, das ist das Ursprünglichste, das ist eigentlich das älteste Nahrungsmittel, das es gibt. Die Leute waren ja alle immer zu arm, kann man ja sagen, mit Ausnahme einer kleinen Herrscherschichte. Und die Religionen mussten sich dann auf das Bodenständige besinnen und berufen. Also zu dem Bäckerbuch, das ist das Buch der Bäckerbruderschaft von Padua, bin ich durch Zufall auf die Spur gekommen, habe erfahren, dass ein Sammler in New York gestorben ist und dieses Buch versteigert werden sollte, neben der üblichen Bibliothek. Aber vier Händler haben vor der Auktion dieses Buch herausgekauft und ein Händler in New York hat dieses Buch. Jetzt habe ich diesem Händler geschrieben und ob er mir ein bisschen Informationen geben kann zu dem Buch, und dann hat man das geschrieben und es war im Sommer 2001. Und dann habe ich den angerufen und habe ihm gesagt, ja, ich bin in Wien und er ist in New York und ich fliege aber im September nach Las Vegas auf die Bäckermesse, wir haben dort ausgestellt, und ich würde 2-3 Tage in New York Station machen, ob er mir das Buch so lange aufheben würde. Und er sagt, ohne mich zu kennen, ja, er hebt mir es auf. Also unglaublich, ne? Und bin dann am 6. September nach New York geflogen. Er hat 150 Meter neben dem World Trade Center gewohnt. Jetzt habe ich mich im World Trade Center einquartiert. Am World Trade Center war ein Marriott Hotel. Dort habe ich gewohnt bis am 9. am Abend. Habe ihn besucht, habe mir das Buch angesehen. Und er hätte es mir sogar mitgegeben. Ich habe gesagt, das nehme ich nicht mit. Wenn ich es nicht bezahlt habe, nehme ich es nicht mit. Und wenn unterwegs was passiert, also das könnte ich nicht verantworten. Und bin dann am 9. am Abend, einen Sonntagabend, nach Las Vegas geflogen. Am 10. am Montag die Messe begonnen, am 11. September. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Es war wie das Ende der Welt dann, dieses Attentat. Auch wenn man in Amerika war, ne? Und hab dann, wie wir gesehen haben am Fernsehen, dass das World Trade Center zusammenstürzt und der Händler hat direkt daneben gewohnt, haben wir da um Gottes Willen, hab den Händler sofort angerufen. Am Handy. Tüt, tüt. Töt, töt. Was heißt das? Der liegt unter den Trümmern, ist tot. Und das Buch ist auch im Eimer, aber ich denke immer positiv. Ich habe mir gedacht, das kann natürlich auch heißen. Der ruft jetzt alle Leute an, die ihn kennen, die wissen, wo er wohnt, und sagt, macht euch keine Sorgen, mir ist nichts passiert. So war es dann auch. Das Attentat war am Dienstag, am Donnerstag, Mittag habe ich ihn erreicht. Sag ich, Gott sei Dank für Leben. Er sagt, ja, keine Sorge. Sorgen Sie sich nicht um Ihr Buch. Er hat in seiner Wohnung ungefähr 15.000 Bücher, 2 Bücher auf der Flucht mitgenommen. Er musste blitzartig das Gebäude verlassen. Ne? Eines davon war so das Bäckerbuch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wann ich jemals wieder nach Europa komme. Ja. Die Situation in Las Vegas war so, wir kommen Monate von hier nicht weg. Und am Donnerstag am Abend ist im Fernsehen die Meldung gekommen, morgen am Donnerstag fliegen wieder einige Flugzeuge. Und das ist aber dann alles gecancelt worden, weil in New York ein Mann mit Pilotenuniform verhaftet worden ist, der kein Pilot war. Es hat man den gesamten Flugverkehr wieder lahmgelegt und so weiter. Also eine wilde Geschichte. Ende gut, alles gut. Das Buch habe ich bekommen und ja. Und jetzt freuen wir uns, das Buch ist von 1461. Es ist 165 Jahre dran geschrieben worden. Dann ist in Padua die Pest ausgebrochen. Das Buch ist verloren gegangen. Von 30.000 Einwohnern sind 20.000 an der Pest gestorben. Und natürlich in diesen turbulenten Zeiten ist das Buch verloren gegangen. Und auf irgendeinem Weg ist es dann in den USA gekommen. Das war aber nicht mehr nachvollziehbar. Ja.
Eine unglaubliche Geschichte. Ja. Also was das Buch betrifft, aber auch die äußeren Umstände. Unglaublich.
Ja, es war sehr dramatisch.
Wir leben ja jetzt auch in Zeiten von Fastfood und glutenfreien Trends. Wie kann man da das Bewusstsein für die Bedeutung des Brotes noch erhalten?
Also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass das Fast Food auf die Ernährung einen großen Einfluss ausübt. Wenn man sich jetzt einmal die Bevölkerung in den USA anschaut, wo das Fast Food erfunden worden ist, dann sieht man, welche Auswirkungen das hat. Also Übergewicht ist der Standard, kann man sagen. Und ich empfinde das jetzt so, dass wir jetzt bei uns so etwa in der dritten Fast Food Generation leben. Ich kann mich noch erinnern, wie das erste Fast Food Lokal in Wien aufgemacht hat. Und ich würde sagen, das sind jetzt die Enkel von den Leuten, die damals die ersten Begegnungen gehabt haben. Und es wirkt sich auf die Bäckerei aus. Brot wird nicht mehr so intensiv gebacken, weil die Leute nicht mehr so intensiv die Kruste essen wollen. In großem Ausmaß. Es gibt immer noch Leute, die auf Brotqualität natürlich Wert legen, die eine gute Kruste haben wollen. Das ist klar. Aber man merkt gewisse Veränderungen und man muss eben werblich oder aufklärend tätig sein, dass man sagt, dass Fast Food kein Ersatz für Brot oder sonst irgendetwas ist. Es fehlen die Ballaststoffe im Wesentlichen. Und die Ballaststoffe sind gerade das, was die Nahrung so wertvoll machen. Und vor allen Dingen, warum nehmen die Leute das Fast Food so zu? Die Leute, also diese hellen Brötchen, gehen relativ schnell ins Blut über. Die Bauchspeicheldrüse schüttet schnell Insulin aus. Und beim Brot ist es umgekehrt. Brot hat den fantastischen Mechanismus. Brot sättigt sehr schnell. Und vor allem, was wichtig ist, die Sättigung hält sehr, sehr lange an. Ja? Und das ist der Mechanismus von Brot. Und deswegen kann man vom Brot, also so ein Mischbrot oder ein Roggenbrot, kann man niemals zunehmen. Es ist nicht möglich, weil über Brot alleine kann man niemals zu viel Kalorien zu sich nehmen, wenn man zu schnell satt ist.
Peter, du hast vorhin erwähnt, Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig für dich. Du bist ein Bauchmensch. Und du wählst ja deine Geschäftspartner auch gerne persönlich aus, habe ich gehört. Deine Geschäftspartner wählst du gerne persönlich aus, habe ich gehört.
Ja.
Woran erkennst du, ob du jemandem vertrauen kannst? Ist es rein nur das Bauchgefühl?
Ich weiß es in einer Sekunde. Ich sehe jemanden und weiß Bescheid. Also keine 3 Sekunden.
Das ist die Lebenserfahrung.
Ich weiß es, nein, das ist etwas, ich kann das nicht erklären. Und ich weiß, dass ich mich niemals irre. Ich habe vor 40 Jahren ein Buch gelesen und darin ist erklärt worden, dass das Gefühl viel, viel schneller als der Verstand ist und dass das allererste Gefühl, das man in irgendeiner Situation hat, immer richtig ist. Immer. Das ist unvorstellbar und das habe ich gelesen und das habe ich jetzt die letzten Jahrzehnte trainiert für mich. Ja? Es gibt natürlich aber ein Problem bei diesem ersten Gefühl. Das erste Gefühl passt einem nicht. Man hätte es gern anders. Und im Bruchteil einer Sekunde richtet man es sich so, wie es passt. Und das ist dann, wenn man in irgendeiner Situation sagt, ja, ich habe mir das eh gedacht. Ja? Das ist das Problem. Und also ich würde sagen, in 90% aller Fälle, also wenn es Menschen betrifft, da lasse ich mir den Arm dafür abschneiden. Da weiß ich, dass ich mich nicht irre. Für das allererste Gefühl gibt es ein schönes Beispiel. Liebe auf den ersten Blick. Über das darf man nicht logisch nachdenken. Also begegnen sich zwei Menschen, haben sich noch nie gesehen, gehen aneinander vorbei, schauen sich an, zack, und es funktioniert. Und das hält dann Jahrzehnte. Egal. Und das funktioniert wirklich. Wenn man mit dem Verstand jetzt über das nachdenken kann, kann man nur den Kopf schütteln. Ja? Und das ist eben das Gefühl ist einfach besser und ich verlasse mich total darauf. Es gibt manchmal Fälle, wo ich es nicht weiß. Okay, da muss ich jetzt anders schauen. Aber im Normalfall weiß ich Bescheid. Es hat im 18. Jahrhundert schon ein Schweizer Geistlicher mit dem Namen Lavater ein Buch geschrieben und hat erklärt, woran man den Charakter eines Menschen im Gesicht erkennt. Genau, an der Stirn, an den Augenbrauen, an den Nasen. Also der wird bekämpft bis heute. Wird das abgelehnt. Ich kann nicht sagen, woran ich es erkenne. Für mich ist das ein Gesamteindruck. Ich schaue hin, ja oder nein. In der Firma, also ich nehme nur Geschäftsführer auf und Lehrlinge. Ich schaue jemanden an und weiß Bescheid. Im Inland, im Ausland, egal welche Kultur, schaue hin, ja oder nein.
Sehr spannend. Und wie hast du das trainiert? Du hast gesagt, du hast es auch trainiert.
Ja, geübt natürlich, ob ich mich irre oder nicht. Und wie gesagt, ich kann es schlecht erklären. Ich bin halt... Ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich ein Bauchdenker bin. Und man weiß heute, dass man im Bauch mehr Zellen hat wie im Gehirn. Ja? Und man sagt ja auch, das ist man am Bauch geschlagen. Ja? Oder auf den Magen geschlagen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert. Ich verlasse mich blind darauf. Und ja.
Peter, was sind für dich die 3 wichtigsten Werte im Leben und auch in einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung?
Erstens Vertrauen, zweitens Vertrauen, drittens Vertrauen. Vertrauen ist die Basis aller Dinge in menschlichen Beziehungen. Und Geschäft ist eine besondere menschliche Beziehung. Das ist vielleicht die komplizierteste Beziehung, weil da geht es auch um Interessen. In einer normalen Beziehung geht es vielleicht nicht um Interessen, geht es um andere Dinge, aber beim Geschäft kommen Interessen dazu. Und wenn man Vertrauen hat, gewinnt man, und wenn man kein Vertrauen hat, verliert man.
Du bist ja ein Mann der großen Visionen. Hattest du jemals Zweifel an deinen Ideen?
Nein, also ich bin von mir nicht so überzeugt, dass ich so tolle Ideen habe. Das ergibt sich einfach alles so im Alltag. Da denkt man ja nicht drüber nach, also was man für toller Bursche ist. Sondern ich weiß, dass ich relativ kreativ bin, das weiß ich, dass ich viele Ideen habe, aber ich habe auch schon viele Ideen gehabt, die nichts geworden sind. Und das Besondere, Interessante ist ja, man weiß vorher nicht, ob etwas ein Erfolg wird oder nicht. Das, im Endeffekt entscheidet das dann der Konsument. Der Konsument sagt, das will ich oder ich will es nicht. Da hilft vorher alles nichts.
Was war die schwierigste Entscheidung, die du treffen musstest?
Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Was ich würde sagen, alle Entscheidungen sind schwierig und auch nicht. Man muss sich alles gut überlegen. Man hat eine Idee, eine Vorstellung. Die wichtigsten Entscheidungen sind vielleicht, wenn man in ein neues Land geht. Soll man dorthin gehen oder nicht? Und wer sind deine Gesprächspartner? Oder wer sind deine Geschäftspartner? Aber das sind jetzt nicht so welthistorische Dimensionen, die man da bewältigen muss. Also ich würde sagen, das ist alles im Rahmen.
Deine Kinder arbeiten ja beide im Unternehmen. Wie wichtig ist dir die Familientradition?
Das ist, sprichst du einen wunden Punkt an bei mir. Ja? Die ist mir sehr wichtig, weil wir eine sehr, sehr alte Familie sind. Also unsere Familie ist ungefähr 1000 Jahre alt. Und ich kann dort, wo wir herstammen, hinfahren und kann auf dem Meter sagen, wo vor 1000 Jahren meine Vorfahren herumgelaufen sind. Da gibt es einen kleinen Ort im Innenviertel, der heißt Augendobel, sind 4 Häuser und von dort stammen wir. Und die Tradition ist für mich, ich habe die Ahnenforschung in der Familie gemacht und das ist für mich sehr wichtig. Ja? Und man darf es auch nicht überbewerten. Es gibt ja einen schönen Spruch, was Tradition ist. Tradition ist jene Methode, die verhindern soll, dass die Kinder erfolgreicher werden wie die Eltern.
Okay, sehr treffend. Das ist ja. Okay.
Aber wenn man Tradition hat, ist es schön. Wenn man keine in der Familie hat, ist es auch wurscht. Ja? Aber wenn man eine hat, ist es eine schöne Angelegenheit und man fühlt sich wohl. Ja.
Und hätten deine Kinder eine andere Option gehabt oder hätten sie was anderes machen wollen, hätten sie dürfen?
Ich habe meine Kinder niemals gebeten, in die Firma zu kommen. Okay. Abgelehnt. Ich habe nur eines gemacht. Also ich muss sagen, ich habe von meinen Kindern relativ wenig gesehen, weil ich mein ganzes Leben unterwegs war. Ich war immer nur an den Wochenenden und das auch nicht immer zu Hause. Und ich habe nur tolle Meldungen gehabt, wie großartig alles ist, was ich erlebt habe. Sensationen, Sensationen, Sensationen. Ich habe nie ein negatives Wort über die Firma verloren. Und irgendwann haben die Kinder gesagt, sie möchten auch diese tollen Dinge erleben. Ich habe gesagt, ja, kommt in die Firma. Ja.
Was gibt Schöneres?
Ja. Ja, nein, und ich bin dagegen, dass man einen Druck ausübt oder die Kinder irgendwo hindrängt. Die Kinder sollen das selbst entscheiden. Und natürlich habe ich sie ein bisschen manipuliert mit meinen Erfolgsmeldungen, wie schön alles ist, was man für tolle Leute kennenlernt, tolle Länder und so weiter. Und die wollten das dann auch erlernen. Und ich glaube, sie bereuen es nicht. Sie sind beide gerne im Unternehmen und ja, ich darf sagen, beide sind gescheiter wie ich. Ich habe halt mehr Erfahrung, weil ich halt so viel älter bin. Aber beide sind gescheiter wie ich und machen das prima und ja, bin total zufrieden.
Peter, woran glaubst du?
Ich halte mich an Nietzsche. Wer nicht wissen will, muss glauben. Das ist mein System.
Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Was stimmt dich zuversichtlich?
Die Geschichte der Menschheit. Was immer passiert ist an schlimmen Dingen, es ist anschließend immer besser geworden. Wir haben jetzt 2 Weltkriege im letzten Jahrhundert hinter uns gehabt. Den 2. Weltkrieg, wo alles zerstört war. Meine Eltern sind geflüchtet, was haben sie gehabt? Ein Fahrrad, ein Damenfahrrad und ein Koffer mit ein bisschen Wäsche, sonst nichts. Und so ist es der übrigen Gesellschaft auch gegangen. Und wo sind wir heute? Und natürlich heute gibt es wieder andere Schwierigkeiten und es geht jetzt vielleicht einmal ein bisschen runter. Aber irgendwann geht's wieder rauf. Und sonst würde das Leben ja keinen Sinn ergeben. Und irgendwann wird es wieder besser. Und irgendwann geht es natürlich auch wieder runter. Und irgendwann geht es dann auch wieder rauf. Und an das glaube ich.
Peter Augendoppler, das waren jetzt ganz, ganz schöne Abschlussworte. Ich danke dir fürs Kommen. Es war ein total inspirierendes Gespräch. Danke dir.
Ich danke für die Einladung. Danke dir.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.